Liebe Leute, ich bin Simon hier am Mikrofon, bereit und startklar zur Aufnahme Nummer 89. 89 Folgen Tischlein deck dich. Ja, es ist ja Wahnsinn, wie wir uns rasend der 100 nähern. Und schon im nächsten Monat sollte diese Marke gerissen werden. Ich habe hier das Podcast aufgenommen, in meine starke Podcast-Hand genommen, um, ja, weiß gar nicht warum, ich stelle es mal lieber wieder ab, aber war heute einfach so beschwingt, war gerade eben so beschwingt, so, ja, voller Tatkraft und Mut und Freude am sprudelnden Wasser des ewigen Podcast-Quells. So meine blumigen Worte zur Einleitung, meine Chefin, aber ja, ich möchte euch nur sagen, was ich euch berichten kann. Ich hatte ein schönes Wochenende, heute ist Montag, der 30. Mai. Wochenende bei meinem Bruder in der Schweiz, in den wunderbaren Bergen. Die Schweiz, auch wenn sie etwas Jeto ist, auf Spanisch, dieses, ja, wie soll man sagen, etwas elitäre, bourgeoise, dieser bourgeoise Charakter, der diesem ganzen Land anhaftet. So ist es doch wunderbar, mal dort vorbeizuschauen und sich diese Natur, diese Berge, diese saftigen Wiesen anzuschauen, auf den der Rotmilan, der da seine Kreise zieht über den Wiesen und da ausschaut nach einer Maus oder einem Hase oder ein Reh, kann er sogar fressen. Das ist wirklich ein wunderbarer Vogel. Und so war ich da mit ein paar Freunden und bin heute aber ein bisschen übermüdet von diesem Wochenende. Da waren lange Wanderungen, weite Trips dabei und jetzt bin ich einfach nur ein bisschen ermüdet. Mein Material, mein Geist ist ermüdet. Und daher musste ich also jetzt wieder den Podcast starten. Hier kommt auch schon die Polizei vorbei. Nein, nur die Feuerwehr natürlich. Also, und deshalb will ich mich heute gar nicht mehr bremsen lassen. Muss heute einfach sagen, ja, es muss jetzt alles raus. Es muss alles passieren. Ich bin ein bisschen in einem enthobenen, entrückten Zustand, könnte man fast meinen. Aber ja, das... Da kommt noch mehr. Ja. Also, wir machen uns heute an Peter Hacks ran, und das habe ich da auch weitergelesen. Dieses Buch. Mit seinen ganzen Essays, also politische Essays aus seiner ganzen Zeit und dann vor allem zu der Wendezeit um 1990, da wurde es ein bisschen depressiv, hatte ich das Gefühl. Diese Texte waren immer noch brillant, aber da lag eine Melancholie drüber. Fand ich einfach, da hat sich eine Schwermut ausgebreitet beim Lesen, die vielleicht auch dem Schreiber einfach so in diesem Moment zuteil war, als er sah, wie da dieser wunderbare Staat zerschlagen wurde, dessen Verteidigung heute die oberste Pflicht ist. Für einen ernstzunehmenden Kommunisten. Wie Malon Kohn schrieb, geht es ja darum, erstmal einfach nur die Reaktion zu provozieren der anderen Linken. Ja, wie stellen die sich denn zur DDR? Also, die DDR wird in der Form nicht wiederkommen, das ist schon klar. Ja, das Rad der Geschichte kann man nicht so zurückdrehen. Das war zu der Zeit ein sehr fortschrittlicher sozialistischer Staat. Heute sind wir jetzt aber schon wieder 40 Jahre weit und der Staat ist so lange schon Geschichte, wie er existiert hat, oder jetzt noch länger schon Geschichte, oder, nee, natürlich 30 Jahre, ja, so ganz so lange noch nicht, also wir sind erst 30 Jahre weiter, aber trotzdem ja schon eine ganze Weile weiter. Also hier nochmal zu offenlegen, ja, 30. Mai 2022 ist heute. Wir sind scheinbar weiter, aber eigentlich eben zurückgeworfen. Das ist eben die Frage, was hätte man denn lieber? Lieber einen sozialistischen Staat mit ein paar kleinen Mängeln oder einen imperialistischen Staat mit den großen, bekannten Mängeln, die einem kaum noch Luft zum Atmen lassen, wie die fehlte Reisefreiheit, dass der Staat einen hier einsperrt, hinter Gitter und Riegel fast schon setzt und ein Schloss davor, weil er sagt, du darfst nicht ins Ausland. Du bist hier ja so lohnabhängig, du kannst ja nicht mal genug ansparen, um ins Ausland zu reisen. Und gut, selbst wenn du ein bisschen besser gestellt bist ökonomisch, kannst du nicht dauerhaft im Ausland leben, weil sich da kein Geld verdienen lässt. Dafür sorgt unser Imperialismus, ja, dass wir die anderen Länder immer in Elend halten. Also so sperrt er uns ein. Gut, für ein paar wenige erlaubt er die Ausreise. Aber gut, das ist also diese Reisefreiheit, diese Freizügigkeit, die sich der Westen rühmt, die aber nur für einen kleinen Bruchteil, für eine Elite seiner Bürger überhaupt Realität ist. Für die geknechteten Massen natürlich nicht. Also diese Menschen, die den Westen bevölkern, die gehören zum Großteil scheinbar gar nicht dazu. Zumindest nach seiner eigenen Selbstauffassung kommen die ja gar nicht in den Genuss dieser liberalen Werte. Die Arbeitslosen, die Geringverdiener etc. Aber gut. Noch kurz zu Marlon Grunds Diktum. Wenn wir das also provozieren wollen, ja, wie ist die Haltung zu diesem DDR-Staat, aber ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern der Provokation, das auch, sage ich ganz klar. Ich provoziere natürlich gern, protestiere, lege Widerspruch ein gegen den Zeitgeist, gegen die herrschende Meinung, die Meinung der Herrschenden. Aber wichtiger ist ja für die Zukunft, ja, jetzt ist die DDR-Geschichte, ist, ja, aber in der Zukunft würde ein sozialistischer Staat wiederkehren. Momentan mag das geistige Niveau niedrig sein, revolutionäre Bestrebungen nicht vorhanden, das Klassenbewusstsein, das Bewusstsein, welcher Klasse man überhaupt angehört, Bourgeoisie oder Proletariat, ist nicht ausgeprägt, die Spaltung findet anhand anderer lächerlicher Demarkationslinien statt, wie Geimpfte, Ungeimpfte, das ist ja, eine Spaltung der Gesellschaft auf sehr lächerlichem Niveau, natürlich auch, ja, ist da die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben worden, aber ja, ist ja lachhaft im Vergleich zu der Spaltung zwischen den Besitzenden und Besitzlosen, die so ihren Körper, ihre Arbeitskraft Tag für Tag auf dem Markt verkaufen müssen und den anderen, die, so wie ich auch eher schon in einer Zwischenklasse bin, ja, weiß ich jetzt gar nicht genau, ist auch nicht wichtig, aber ich habe fast schon durch mein Elternhaus ja etwas Kapital, das ich mir so erlauben kann, ein paar Monate auch sogar freizunehmen. Und also da nicht so akut darauf angewiesen bin, die ganze Zeit mich auf dem Markt anzupreisen und zu verkaufen wie eine Ware. Aber trotzdem sind wir alle geformt unter dieser Ideologie. Unser Geist und unser Körper ist geformt, produziert als dieser verwurstbare, brauchbare Mensch hier in Zeiten des Neoliberalismus, der sich selbst einfach da zu knechten hat, zu gängeln hat, um überhaupt noch mitzukommen, um zu sagen zu können, jawohl, ich bin immerhin Durchschnitt, bleib immerhin nicht zurück. Immerhin gibt es noch andere, die auch hinter mir stehen. Und ich bin nicht ganz so verächtlich, nicht so am Rand wie noch andere. Ja, das sind traurige Zeiten, aber so ist nun mal die Ideologie, der Überbau, was uns dieses herrschende System zufügt an Wunden, an Verletzungen, an Krankheit, wo man dann sogar schon krank werden will, so wie ich es auch zugab mal letztes Jahr gegenüber meinem Bruder, dass ich schon ganz gern in die Psychiatrie gehen würde, einfach um ein paar Monate frei zu haben und nicht direkt, weil ich jetzt so große psychische Probleme hätte. Aber ja, dann hat er mir doch eher abgeraten, obwohl er auch schon da gearbeitet hat in Psychiatrien und generell, er ist ja Krankenpfleger, aber dann hat aufgehört wegen diesem wahnwitzigen kapitaldiktatorischen System, das sagt, du musst selbst da im Gesundheitssystem, muss alles noch unter Profitvorbehalt gestellt werden, nur wenn wir hier noch so und so viel Prozent Profit erwirtschaften mit diesem kranken Menschen, dann darf der auch geheilt werden, sonst müssen wir das Krankenhaus hier schließen und dann muss er halt woanders hin. Also dieses wahnsinnige mörderische System, das die Menschen reihenweise killt und umbringt in den Krankenhausbetten, die da nicht versorgt werden, wo ihre Leiden übersehen werden, weil die Krankenschwestern so unter Druck, unter Zeitdruck stehen etc. Also dieses mörderische System, da wollte mein Bruder auch nicht mehr mitmachen, obwohl es ihm so sehr gefallen hat, eigentlich als Krankenpfleger, vor allem bei den psychisch Kranken, mit denen zu reden, denen zu helfen, die immer wieder zu unterstützen, in ihrem Alltag auch. Ja, das hat ihm einfach Spaß gemacht und es ist einfach wunderbar, dass Leute gibt, die sich für sowas begeistern, selbst unter den Bedingungen, wie mein Bruder eben. Aber er ist dann jetzt ja auch ausgestiegen, ist sowieso in der Schweiz, aber lernt jetzt auch einen anderen Beruf. Also ja, dieses Gesundheitssystem ist natürlich wahnsinnig. Ist natürlich ein großer Block, an dem man sehen kann, welche Nachteile der Imperialismus hat und welchen Schaden er uns direkt physisch und geistig jeden Tag zufügt. Ich komme hier immer noch nicht zum Punkt. Ja. Mahnung, Grunds, Diktum. Jetzt geht es ja aber um die Zukunft. Genau aus diesen verheerenden Widersprüchen muss ich ja dann das Volk oder die Arbeiterklasse oder wer auch immer die revolutionäre Avantgarde, selbst wenn es nur ein paar Leute sind, selbst die sollten eigentlich mal die Macht übernehmen, wenn sie so schlau sind, einzusehen, dass es keinen Souverän gibt, dass jede herrschende Klasse immer diesen Trick aufführen lassen wird, zu sagen, ja, ihre Herrschaft sei im Interesse des Volkes. Und genauso wir als Sozialisten werden das dann sagen, wobei wir die Ersten sind, wo da auch wirklich was dran ist an dieser Behauptung. Nicht wie jetzt in der herrschenden Bourgeoisie-Diktatur. Aber egal, also, dass das da nicht jedem gefällt, nicht jeder einverstanden ist und manche sagen, das ist aber nicht die Herrschaft des Volkes, dass die souverän und so weiter wird missachtet. Egal. Also, ja, das wird einigen nicht passen. Da wird es dann auch wieder diese konterrevolutionären Bestrebungen geben, wenn wir dann den nächsten sozialistischen Staat aufbauen oder erst nur die ersten Schritte dann gehen der Revolution. Und da ist es eben wichtig, sich schon mal vorzubereiten und diese Linken, die es ja zumindest zuhauf gibt, wenn man jeden als links zählt, der sich selbst als links bezeichnet heutzutage, dann die vielleicht schon mal zu provozieren und zu fragen, ja, wie steht ihr zu den vergangenen Erfolgen des Sozialismus? Da war nicht alles perfekt in der DDR, aber was hättet ihr denn jetzt lieber, den heutigen Status quo oder damals diesen Staat, wo es auch noch viele Verbesserungsmöglichkeiten gab, aber der erstmal die richtige Richtung eingeschlagen hatte mit diesem sozialistischen Staat, der so festgeschrieben und verankert war in der Verfassung und den man jetzt nicht leicht stürzen konnte durch irgendwelche Wahlen oder sowas, wobei es ja auch Wahlen gab, was ja auch wichtig ist zu betonen, diese ganzen Blockparteien, FDP, CDU und so weiter, gab es ja, wurden ja alle mitgehört im Parlament, waren ja alle Teil dessen, ist ja auch wichtig, diesen Ausgleich zu suchen mit der Opposition, aber die Wirtschaftsweise wieder umzustellen vom Kapitalismus, das wäre eben nicht so leicht gegangen aus durch die Konterrevolution der 89, also durch eine komplette Auflösung des Staates. Aber das war also aus meiner Sicht schon mal besser. Jetzt ist aber wichtig zu sagen, ja, diese Linken in Zukunft, leider werden sich viele da auch wieder für die Konterrevolution einspannen lassen. Und man kann es heute schon mal in Erfahrung bringen, wer wird das denn sein? Oder zumindest kann man da einige Verdächtige schon mal danach rausfiltern, dass sie heute auch gegen die DDR hetzen. Das ist für mich ein legitimer Gedanke von Grund, dass er also sagt, ja, wer heute dagegen hetzt oder, naja, es ist ja auch nur eine Reproduktion dieser bürgerlichen Ideologie von oben, die uns zu diesem Hass auf alles Sozialistische und die DDR so anregt. Also ja, aber wer sich davon so leicht treiben lässt, der wird sich auch in Zukunft nach der Revolution wieder von den reaktionären Kräften treiben lassen. Aber gut, das jetzt nur am Rande. Da kann ich jetzt ja nicht mich so ewig drin verhaspeln. Ah, aber mir ist da noch ein guter Gedanke gekommen, oder ein, wie auch immer, mittelmäßiger Gedanke. Auf diese Wanderung, die ich da gemacht habe in der Schweiz, habe ich immer wieder so sozialistische Parolen geschwungen, um meine Genossen dort zu motivieren, den Gipfel doch noch zu erstürmen. Ja, habe ich da immer wieder Lenin zitiert oder ja. Aber was ich dann gedacht habe, ja. Okay, es sind vielleicht alle schon so an Bord. Oder diese anonymen Volksmassen, die unterstützen vielleicht vage dieses Ziel des Sozialismus. Aber immer wieder haben sie auch Angst, ihre eigentlichen Gedanken auszusprechen. Man hat Angst, als blöd zu gelten, wenn man dem widerspricht. Und es ist ja auch wichtig im Sozialismus, dass man da eben nicht mehr alles sagen darf, wie ich mal meinte, dass man nicht mehr sagen darf, ja, war doch ganz okay mit den Nazis, schade eigentlich, dass wir Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren haben, dass ich sowas also einfach nicht mehr hören will und auch meinen Freunden auch niemand darauf hinweisen will, dass ich das nicht gehört, sondern dass das einfach staatlich zensiert und verboten sein sollte, sowas zu sagen, sage ich ganz klar. Also, ja, und so ist es also wichtig, da eine Grundlage der Gesittung zu schaffen. Trotzdem aber könnte es dazu führen, dass die Leute sich irgendwie nicht mehr trauen und nicht mehr so frei rausschwätzen. Und das ist doch die Grundlage, dachte ich dann auf dieser Wanderung. Dass nämlich der Mensch doch immer erstmal so einen Blödsinn rausschwätzt. Was ihm halt gerade dazu einfällt, zu dem letzten Stichwort, das er da gehört hat. Und das ist ja auch nicht schlimm, auch wenn es natürlich nicht wissenschaftlich ist. Man kann sich aber nicht komplett wissenschaftlich unterhalten. Also trotzdem müssen wir, um diesen Staat aufzubauen und nach der Revolution, also den Sozialismus aufzubauen, müssen wir ja wissenschaftlich vorgehen. Aber trotzdem darf es ja nicht dazu führen, dass die Leute auf der Straße sich gar nicht mehr trauen. Also zumindest die Werktätigen, die Massen, die Arbeiterklasse, für die dieses ganze Projekt ja eigentlich gemacht ist. Zumindest die müssen sich schon weiter äußern können und wir müssen schauen, wie zensieren wir, wie unterbinden wir die Meinungsäußerungen, die im Interesse der Bourgeoisie stehen, die das alte Kapitalsystem restaurieren wollen und die darauf hindrängen, die kapitalistische Produktionsweise wieder einzuführen, wo alles dem Profit untergeordnet ist und wo nicht der sozialistische Staat, die Partei an der Spitze steht und das plant, zentralistisch organisiert, was eben ein paar kleinere Nachteile hat im Vergleich zum heutigen System. Sehr, sehr kleine Nachteile. Aber gut, das war nur mein Gedanke, ja, dass man sogar schon heute in diesem wirklich freien System, ja, dass man da auch sich nie traut, alles zu sagen. Jetzt nicht mal politisch, sondern ich meine einfach so unter Freunden, ja, wenn man da so wandern geht, dass man immer auch dieses Gefühl hat, die anderen würden mich jetzt für blöde halten. Ich darf hier nicht dies oder jenes, die Grundlagen der Gemeinschaft anzweifeln. Ich kann doch doch nicht. Aber eigentlich kann man doch alles anzweifeln. Was ist das Leben schon? Niemand weiß genau Bescheid. Die Philosophen philosophieren weiter über das Problem der Realität und alle anderen Probleme sind auch noch nicht gelöst. Also es ist weiterhin erlaubt, Fragen zu stellen und sich dumm zu stellen. Ja. Aber nicht erlaubt ist eben nicht lernen zu wollen. Wer da nicht zuhört, ja, wer einfach trotz Belehrungsversuchen ja, irgendwie immer noch nicht weiterkommen will, da müssten wir halt die Grenze ziehen und sagen, also wer einfach so seine reaktionären Gesinnung der Faulheit des Geistes immer weiter freien Lauf lassen will, einfach aus dieser Trägheit heraus, ja, mit dem brauchen wir auch keine Geduld mehr zu haben, da müssen wir es nicht mehr versuchen. Aber diejenigen, die noch offen sind, selbst nachzudenken, die für eine Begriffsbildung offen sind, die müssen wir auch da einbinden, irgendwie sich eine freie Diskussion entspinnen zu lassen. Nun gut, das war jetzt genug an einleitenden Worten, denke ich. Dann kann ich nur noch kurz was sagen zu den letzten Fragen. Einmal Trump, good people on both sides, hieß es. Ja, Stefan, was heißt denn das jetzt? Das wäre der Punkt, den ich vergessen hatte zu machen. Als Stefan dann das im Aufwand-Podcast sagte, ja, jetzt hat der Trump das gesagt und in den Tagesthemen wurde das aber nicht genug verurteilt, wurde nicht genug, ja, was weiß ich. Er hätte sich einfach in vielen Punkten eine klare Positionierung der Tagesthemen gewünscht, dass er, dass man diese Pseudo-Objektivität weglässt. Und ja, wenn Trump jetzt sowas sagt, angeblich sich auf die Seite der Faschisten stellt, dann hätte Stefan gerne eine Einordnung dazu, ja, was heißt denn das jetzt? Und das verstehe ich halt nicht ganz, lese ich so, höre ich so, dass er hier seine Meinung zum amerikanischen Staat, zum imperialistischen Staat der Erde, in der Geschichte der Menschheit, davon abhängig macht, ja, ob sich der Präsident jetzt offen zu Rechtsextremen bekennt oder nicht, was ihm lächerlich ist. Also wer darauf noch warten muss, ob Trump jetzt hier rechtsextrem ermuntert oder nicht, was ich auch nicht weiß, was mich auch nicht so direkt interessiert, sage ich ganz klar, was da jetzt die Faktenlage ist zu dieser Aussage, good people on both sides, es ist egal, es gibt heutzutage keine Wahrheit mehr. Ein Land, das Medien hat, hat eben keine Wahrheit mehr, kann nicht alles sagen. Also, aber, also, Man wünscht sich da also so als Aufwachen-Podcast-Hörer oder Macher, als treuer Anhänger dieses demokratischen Pluralismus, dass man sagt, hier ist er aber wirklich zu weit gegangen. Hier ist der Bruch mit diesem großen leuchtenden Vorbild der USA, also ein Präsident, der so und so handelt, der tritt dann wirklich heraus aus der Reihe der hervorragenden Präsidenten, der zivilisationsbewahrenden Präsidenten der USA, die wir in der Geschichte gesehen haben. Und ja, also mir wird es da einfach zu blöde. Mir reicht es da, wie letzte Folge Hunter S. Thompsons Texte zu lesen, um mir da die Meinung über die amerikanische Politik zu bilden. Aber ja, dann noch vom Fernsehen zu erwarten, vom hiesigen Fernsehen, das die Interessen der deutschen Bourgeoisie befördert, zu erwarten, dass jetzt den obersten Vertreter der amerikanischen Bourgeoisie so entlarvt und ganz klar macht, ja, dass er mit Faschisten paktiert und dass das jetzt ein Land ist, von dem wir uns abwenden müssen. Es ist alles ein bisschen kindisch. Also wir haben hier in Deutschland auch den Faschismus, den Postfaschismus. Es ist jederzeit möglich, dass dieses Demokratische wieder umkippt in diese Richtung. Und ich sage eben nur, Trump sehe ich nicht so sehr als einen, der darauf hinzielt, eine faschistische Diktatur zu errichten, sondern er spielt eher, aber das Problem, das System, mit dem er da spielt, ist schon relativ angegriffen und instabil. Und ja, wie ich meinte, da ist es besser, das Ganze zum Explodieren zu bringen. Wo das dann hinführt, weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier in Deutschland auf jeden Fall Politiker, die noch viel gefährlicher sind. Ja, das ist ja nicht so interessant. Egal. Dann aber das Römische Reich. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt. Alles Große, Gewaltige wird schon heutzutage als etwas Faschistoides wahrgenommen. So wie Trump auch. Ja, nur weil er großspurig und so weiter ist, muss er gleich schon Faschistoid sein. Dann aber das Römische Reich, wie ich sagte, ist nicht gleichzusetzen mit dem Deutschen Reich und dem Expansionsstream der Nazis. Zum Beispiel, ja, verliehen die Römer ja auch Bürgerrechte. Jedenfalls gab es da verschiedene Gesetze, verschiedene Entwicklungsstufen des Römischen Reiches und seiner Bürgerrechte. Wo es dann zuerst so war, dass nur die Stadtbewohner Roms dieses Recht hatten, volles Bürgerrecht. Und ja, eine gewisse Mitbestimmung, denke ich, dann auch vor der Kaiserzeit, weiß jetzt nicht so genau, aber egal, ich spreche einfach über alles, ohne noch viel zu sagen, dass ich mich nicht auskenne. Ja, das lasse ich jetzt einfach weg, das sage ich viel zu oft, dass ich mich gar nicht auskenne. Also da kenne ich mich auch aus, ja. Kaiser, erst gab es all die Römische Republik, dann irgendwie Cäsar und der Übergang zur Kaiserzeit, das war dann eher absolutistisch geprägt, aber Bürgerrecht, Bürger zu sein, bedeutete sicher auch in der Kaiserzeit noch was, ging mit gewissen Privilegien einher, wenn vielleicht auch nicht mehr mit so einer großen politischen Mitbestimmung. Und die Römer verliehen dieses Bürgerrecht aber auch an diese ganzen Völker um den Mittelmeerraum, den sie eroberten. Zunächst hieß es da, nur südlich des Po gab es ein Gesetz. Ja, alle Völker südlich dieses Flusses, da südlich der Alpen, die bekommen das Bürgerrecht. Später wurde es dann ausgedehnt. Also ja, aber für mich einfach wichtig, hier diesen Punkt zu machen, das ist nicht das Gleiche, wie man als Nazis da ganz Osteuropa unterwerfen will, die Sowjetunion komplett vernichten will und da ganz klar als Ideologie ausgibt, dass Menschen von niedrigerem Wert sind, die wir ganz klar töten dürfen, Rechte und Bedürfnisse wir missachten dürfen und sogar müssen, wie es hieß bei den Nazis, dass sie ja die bolschewistische Gefahr am besten an der Wurzel ausrotten und auch die Kinder ermorden, damit sie nicht in 30 Jahren den gleichen Krieg nochmal führen wollen. Das war also der Grundgedanke der Nazis, einfach dieses Volk oder diesen Staat, die Staatsdoktrin ausrotten, sich mit den rückschrittlichen, mit den faschistischen Mobs verbünden, wie es dann ja auch geklappt hat in der Ukraine, in Rumänien. Und ja, das ist schon irgendwie was anderes als vorhergehende Imperien in der Geschichte. Und genau, ist dann aber relativ ähnlich zu dem Vorgehen der USA dann nach 1945, dieses neue Imperium aufbauen, das eben auch ein Klassenimperium ist, das auf dieser Spaltung basiert zwischen wertvolleren und unwerten Menschen. Und ja, da könnte man auch so ein bisschen drüber klagen, die ihre Sklaven, da war diese Spaltung. Aber das war einfach der kognitive Rahmen damals, dass es Standard war, zur Ökonomie dazugehört hat, die Wirtschaft gar nicht so zu betreiben gewesen wäre ohne diese Heere an Sklaven, war halt nicht denkbar damals, aber heute ist es ja anders denkbar. Wir können es heute also damit vergleichen, ja, unsere Wirtschaft können wir uns halt auch nur kapitalistisch vorstellen, okay, das ist ja noch nicht so schlimm, zumindest nicht so schlimm wie den Imperialismus, den die USA betreiben, der Imperialismus, der eben davon ausgeht, der entfesselte Kapitalismus der Monopole. Und da kommen wir dann gleich zu Hux. Der reichsten und größten Industrienation, der erst also um 1900 entstanden ist. Zu Zeiten von Marx, schreibt Hux, gab es den Imperialismus noch gar nicht. Aber er, das Genie von Marx, besteht darin, das vorausgesehen zu haben, was erst ein paar Jahrzehnte in der Zukunft sich so etablieren würde. Den Kapitalismus vielleicht schon, aber das war ein begrenzteres Phänomen. Da gab es vielleicht eher noch diese freie Konkurrenz zwischen kleineren Unternehmen, aber dann der Imperialismus geht wirklich von der absoluten Macht der großen Konzerne aus und dass der Staat diese Konzerne einfach pampert, unterstützt und seine ganzen politischen und militärischen Zwecke daraufhin gerichtet sind, im Absatz, diesen Konzernen Absatzmärkte zu eröffnen. Also die Bourgeoisie einfach sich als herrschende Klasse konstituiert und wichtig, dass auch andere Länder ausgebeutet werden. Das ist also der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ja, dass andere Länder so beherrscht werden. Jetzt könnte man sagen, wir wissen heute halt auch nicht, wie wir anders unsere Wirtschaft betreiben sollen, aber trotzdem, wenn wir das mal als gegeben hinnehmen, wie wir die Sklavenhaltung der Römer und Griechen mal so hinnehmen können, weil es einfach ja damals für normal galt, auch wenn wir es heute ablehnen würden, aus guten Gründen. Aber trotzdem baut sich dieses Imperium der USA ja so ein Reich auf, wo es die Leute noch weiter segregiert. Nicht nur in Proletarier und Bourgeoisie wie daheim bei sich, sondern eben in diese Menschen zweiter oder dritter Klasse, dann in beherrschten Gebieten an den Rändern des Imperiums, wo dann nur noch die Rohstoffe oder Gebiete gebraucht werden, um etwa China einzuschüchtern, wie in Taiwan, da braucht man das Gebiet. Aber die Menschen sind ja eigentlich auch egal. Oder irgendwo in Afrika, in Südamerika braucht man die Rohstoffe. Aber ist ja egal, was da mit den Menschen ist. Das ist halt die Denkweise des Imperiums und handelt genau nach der Richtschnur, dass man da durchaus mal ja, faschistische Mobs oder Militärdiktaturen sponsern kann. Und das ist eben der Unterschied, ja. Dass wir hier also nicht dieses Ziel der Integration sehen, wie bei den Römern, einen großen Kulturraum zu schaffen, alles zu erobern, ja, aber eben diese Integration, diese Kultur, dieses römische Leitbild, nicht, dass alle Völker da wie die Römer werden sollen, sondern dass einfach die Römer irgendwie stolz waren auf sich, aber die anderen ja auch nicht gezwungen haben, divide et impera, teile und herrsche, dass sich da keine Macht etabliert, die Rom gleich, die Rom gefährlich werden könnte, deshalb Gebiete lieber aufteilen, aber ansonsten die Leute auch in Frieden lassen. Ja, da kenne ich mich nicht ganz so viel aus, aber immerhin reicht es ja, um diese Darlegungen hier auszuführen, die ich jetzt abschließe, aber jetzt und jetzt wirklich dann übergehe zu Peter Hux. Kommen wir hier mal kurz rein an der ersten Texte. In diesem Buch also marxistische Hinsichten. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt nochmal zu der Frage, wie entsteht der Imperialismus aus dieser vorgeordneten Epoche, wo auch schon kapitalistische Produktionsweise, von der Marx nur redet, wo auch die sich schon herausbildet und auch ja schon zu einem Elend führt in den Ländern selbst, wie England, zu einer verarmten Schicht an Lohnabhängigen, die da 15, 16 Stunden den Tag arbeiten, oder wie der Schmied, wie Marx da beschreibt, im Kapital der Schmied irgendwie so darauf ausgelegt ist, dass halt sein Körper dann nach 20 Jahren Arbeit durch ist, dass er dann einfach früher stirbt. Und der ideale Gesamtkapitalist würde es vielleicht anders machen. Der würde sagen, okay, Schmied, hör doch mal nach 8 Stunden auf, dann kannst du auch bis 60 arbeiten, aber ja, der einzelne Kapitalist ist halt immer nur so beschränkt. Nachvollziehbarerweise schaut nur auf seinen Gewinn für dieses Jahr und sagt deshalb dem Schmied, du musst jetzt 15 Stunden arbeiten. Gut, dann ja, fällt er halt irgendwann tot um mit 40, aber ja, das ist dann immer wieder ein bisschen kurzsichtig, diese kapitalistische Produktionsweise. Da wäre noch so viel mehr rauszuholen an Produktivität, selbst wenn man es nur so betrachtet, den Menschen als Arbeitsmaschine betrachtet. Was wir auch im Sozialismus machen werden, der Mensch ist einfach ein Arbeiter, der da seine Arbeitskraft reingibt und dann aus dem Pool an erzeugten, produzierten Lebensmitteln und Gütern das sich rauszieht, wozu seine da eingegebene Arbeitskraft berechtigt. Also Geld wird es weiterhin geben, ebenso als ein Abrechnungsmittel der geleisteten Arbeit, die durchaus auch bei den unterschiedlich sein wird, unterschiedlich belohnt, vergütet sein wird. Ja, natürlich geschicktere, erfahrenere Leute auch einen entsprechenden Bonus bekommen oder fleißigere, die mehr arbeiten wollen. Aber ja, das habe ich ja vorgelesen damals schon aus der Kritik des Gotha-Programms von Marx. Jetzt kommen wir hierzu. Hamburger Streitgespräch deutscher Autoren aus Ost und West am 7. und 8. April 1961. Auszüge. Das erste Streitgespräch. Tolstoi, die Krise der Kunst und wir. Dr. Peter Hax lese ich hier auf Seite 65 dieses Buchs. Dr. Peter Hax. Was auch mein Kollege Lenz immer über diese Frage gesagt hat, ich bin der Meinung, dass die theoretischen Ansichten von Tolstoi durch und durch und ganz dekadent sind. Sie sind deshalb ganz und gar dekadent, weil Tolstoi alle Begriffe der Dekadenz akzeptiert, keine neuen findet, sondern alles, was ihm einfällt, ist, er negiert sie. Und diese Negation ist eine Lehre und meiner Ansicht nach nicht weiterführende Negation. Das erinnert ja schon an Hegel, kurzer Einschub hier, natürlich Hegel, ja, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, immerhin schon weit gelesen habe in der Phänomenologie des Geistes. Aber ja, natürlich die einfache Negation bringt uns nicht weiterhin zur Synthese. Das ist undialektisch, einfach These A zu negieren und sagen, nicht A, das ist ein bisschen stumpfsinnig. Ja. Gut, weiter im Text. Ich liefere Ihnen mal ein paar Schlagworte aus seiner Schrift »Was ist Kunst?« und werde versuchen, das zu demonstrieren. Tolstoi wendet sich gegen künstlerisches Spezialistentum, dagegen, dass die Kunst ausgeübt wird von Spezialisten. Seiner Meinung nach ist das so eine Sache für Ackerbauern. Die dekadente Antithese ist, Kunst ist nur Spezialistentum. Tolstoi wendet sich gegen die Kompliziertheit der künstlerischen Technik für gewisse primitive Mittel. Die dekadente Antithese ist die Nuancenfieselei. Nuancenfieselei. Tolstoi redet wörtlich von der Schande des Luxus. Die dekadente Antithese ist Selbstzweck des Luxus. Tolstoi sagt wörtlich, Beurteiler der Kunst wird das ganze Volk sein. Die dekadente Antithese ist, Beurteiler der Kunst ist eine esoterische Elite. Tolstoi unterschätzt die Kunst fürchterlich, indem er sagt, sie sei, wieder wörtlich, ein Mittel zur Propagierung des Christentums, was er also gesellschaftlich versteht. Sie überträgt Wahrheiten in das Gebiet der Gefühle. Das heißt, er macht die Kunst zum Markt der Sozialwissenschaft. Die dekadente Antithese ist, dass die Kunst überhaupt keinen Inhalt und keinen Gedanken vertreten soll. Tolstoi überschätzt die Kunst und sagt, sie habe die Aufgabe, die Welt zu ändern, also solche Dinge zu erledigen wie das Beseitigen von Kriegen. Das ist sehr rührend, aber das ist nichts als die Negation der dekadenten These, dass Kunst einflusslos und ohnmächtig ist. Wenn Tolstoi wörtlich sagt, die Kunst der Zukunft wird auf vollständig neuer Grundlage entstehen, also unter Ablehnung aller vorhergegangenen Kunst, dann ist das ohne jede Umkehrung eine dekadente These. Also einfach alles ablehnen, was bisher war. Gut. Mit anderen Worten, Tolstoi, der, wie wir wissen, eine Sorte von kleinbürgerlichem oder kleinbäuerlichem Kommunismus versuchte, der, wie alle solche Sorten von Kommunismus, ein Kommunismus des Elends und also auch ein Kommunismus des Kunstelends ist, Tolstoi fordert die Allgemeinheit der Dummheit, der Armut und der Primitivität. Die dekadente Antithese ist die Nicht-Allgemeinheit des Luxus. Tolstoi und die Décadence haben gemeinsam, dass sie Kunsttheorien entwickeln in einer Situation, die ihnen keinen Ausweg zeigt. Ich habe noch nicht so lange geredet, dass ich nicht noch eine Frage anfangen könnte zu beantworten, die Wieland Herzfelde gestellt hat, nämlich was denn eigentlich die Krise sei, was denn eigentlich die Décadence sei. Ja, kurzer Einschub hier, was Hax später auch in einem anderen Essay schreibt, man kann irgendwie nicht Kunst machen für eine Klasse, die noch nicht am Brotkorb und am Bierhahn sitzt. In der DDR gab es diesen Versuch des Bitterfelder Wegs anscheinend, wo es wohl darum ging, zu sagen, ja, wir schauen jetzt in die Betriebe rein und da wollen wir die Arbeiter dann irgendwie auch selbst noch zum Schreiben, zum Kunstmachen ausbilden. Aber wir wollen auch beschreiben, wie dieser sozialistische Produktionsprozess ist, wie das hier abläuft. Und Hax hat das kritisch gesehen, hat es auch selbst versucht in seinem Werk Moritz Tasso, hieß es, was aber irgendwie verboten wurde wegen pornografischen Inhalten dann. Oder ja, sicher später dann aufgeführt werden konnte, weiß ich nicht genau. Aber er meinte, aber irgendwie hat es nicht richtig hingehauen. Er hat so versucht, wie es ging, aber man kann in dieser Situation, ja, ist die Arbeiterklasse vielleicht auch noch nicht am Brotkorb, obwohl schon der sozialistische Staat im Entstehen ist, aber da reinzugehen in die Fabriken und zu meinen, man müsste die Kunst jetzt darin ausrichten, das führt irgendwie in die Irre. Irgendwie ist die Kunst schon so ein Produkt des Luxus, des Überflusses. Erstmal müssen die grundlegenden Bedürfnisse gestillt sein, dann kann man daran denken, Kunst zu machen. Wer Kunst macht, meint es gut mit der Menschheit. Der hat noch Hoffnung, setzt noch Hoffnung in sie, sagt Hax. Da kann man die Hoffnung in die Zukunft richten, in die weiten Gefilde der Zukunft. Da schlägt man ja ein besseres Leben vor. In der Kunst zeichnet man das schon mal vor, diesen Entwurf, den der Schriftsteller da entwirft, von einer besseren, von einer anderen Welt. Aber ja, diese Welt kann irgendwie schwierig aus dem Elend hervorgehen. Und so hat ja auch Goethe damals Kunst gemacht zur Zeit des Absolutismus, obwohl er ja auch nicht blind war für das Elend, das damals auch sicher schon um ihn herum gab. Aber auch er ja ein Absolutist war oder Bonapartist, Napoleon zumindest unterstützt hat und dann sehr traurig war, als er 1815 geschlagen wurde und alles wieder restauriert wurde, die Errungenschaften der Französischen Revolution zurückgenommen wurden. Also auch hier, Napoleon ist eine Art Synthese aus der Revolution und dem Absolutismus, dem vorherrschenden System. Und nur in einer solchen historischen Phase der Totalität, dass etwas ganz Neues kommt, die Verhältnisse komplett umwälzt oder die Ziele der Revolution auf das Machbare der Realität überträgt. Und da kann man wirklich Kunst machen. Nun gut, aber weiter dann im Text. Tolstoi schreibt also auf der anderen Seite, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ein halbes Jahrhundert später als Goethe. Ja, das zaristische Regime damals in Russland, natürlich in dem sehr landwirtschaftlich geprägten Russland, wo Tolstoi so eine Faszination irgendwie hegt für diese Bauern. Aber weiter im Text. Was denn eigentlich die Décadence sei? Ja, was eigentlich? Ich bin der Meinung, dass der Beginn der Décadence und der Beginn der modernen Poesie spätestens fixierbar ist. Ich meine, sie fängt früher an, aber sie ist erwiesen. Im Jahre 1893 mit der Gründung des Sächsischen Holzstofffabrikantenverbandes, also des ersten deutschen Kartells. Murmeln, Gelächter. Der preußische Finanzminister, der Freiherr von Rheinbaben, sagte im Jahre 1903, ich zitiere wörtlich, so köstliche Blüten der deutsche Individualismus auf dem Gebiet des Kulturlebens getragen hat, so sehr ist er ein Hindernis in dem Fortschreiten auf wirtschaftlichen Bahnen. Das Zitat habe ich aus dem Spiegel, aber Sie können unendliche Mengen von solchen Zitaten bei Hilferding und anderen Klassikern finden. Mit anderen Worten, in der Periode des Imperialismus, wo die monopolistische Wirtschaft identisch mit dem Staat wird, also die Staatsinteressen gleich den Interessen der Wirtschaft sind und nicht mehr wie früher entgegengesetzt, zu dieser Zeit entsteht die Krise des Individuums. Damit entsteht das Problem der modernen Poesie. Damit beginnt die moderne Poesie. Gut, und jetzt gibt es zwei Wege, die das Individuum beschreiten kann. Es kann gehen, den Weg zum schmollenden Individuum, sich also aus allem heraushalten und den Weg der Décadence beschreiten, und es kann den Weg gehen des Individuums, das versucht, sich zu befreien, also den revolutionären Weg. Ja, das ist dieser Punkt, auf den ich hier hinaus wollte. Vielleicht kann ich noch weiterlesen, aber der wichtige Punkt war einfach die Gründung des Holzstofffabrikantenverbandes in Sachsen. Das ist nämlich das erste Kartell, sagt er, und damit wird offenbar, dass wir in das Zeitalter des Imperialismus eingetreten sind. Und damit beginnt auch die moderne Poesie. Also der Staat hat jetzt irgendwie den gleichen Zweck wie die Bourgeoisie. Früher war es noch entgegengesetzt, im Absolutismus haben diese beiden Kräfte noch gerungen. Da regierte ja der König von Gottes Gnaden, wie es hieß, das wurde irgendwie so akzeptiert, er war der Souverän. Und die Wirtschaft musste sich da aber gegen ihn durchsetzen, behaupten, immer wieder Kompromisse finden. Jetzt sind aber diese Staatsinteressen irgendwie gleich. Und das ist sehr interessant, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, wie er das hier in Zusammenhang bringt, dass dadurch dann die Krise des Individuums entsteht. Aber es ist ja klar, dass wir uns heute ein bisschen krisenhaft fühlen. Was soll ich heute noch sein? Ja, man muss sich so vermarkten, verwursten, wie ich am Anfang gesagt habe. Man muss ja ready gemacht werden für diesen Markt. Man muss sich ja irgendwie da auch als Waage da auf den Markt werfen und anpreisen. Also natürlich entsteht damit ein krisenhaftes Gefühl. Da will man sich zurückziehen und schmollen und sagen, aber ich habe doch in mir einen innerlichen Kern, der viel wertvoller ist, der gar nicht ausgedrückt werden kann durch meine objektiven Eigenschaften auf dem Arbeitsmarkt. Da gibt es doch so viel mehr, so viel Reiches in mir, da schmoll ich. Oder sagt er die zweite Möglichkeit, der revolutionäre Weg, wo ich sage, ja, so viel Reiches gibt es in mir auch gar nicht, aber ich bin ja immerhin ein Mensch, ein soziales Wesen, so wie alle anderen auch, und leide unter dieser Form der Knechtung des Kapitalismus. Und allein sich dessen bewusst zu werden und einen Ausweg daraus zu suchen, die Revolution zu wollen und im besten Fall schon mal vorzubereiten, das ist eben schon der Weg zur Befreiung. Das ist ja schon die innere Befreiung. Da wirft man schon mal diese Fesseln ab, immerhin. Und ja, das ist diese moderne Poesie, die nur in dieser historischen Situation entstehen kann. Das, ja, ist interessant. Genau, aber ich glaube, dann reicht es hier von diesem Text, dann lese ich lieber noch einen anderen vor. Vielleicht genau den direkt daran anschließenden. Vom August 1961, als ja auch die Mauer gebaut wurde und Hux ist hier etwas leidenschaftlich unterwegs, dann vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, was dann da in der BRD los war. Er beschreibt hier eine Machtübernahme der Bourgeoisie, die diese bisherige kalte Diktatur umwandelte in eine wirkliche, ja, Besetzung des Staatsapparats an den wichtigsten Posten. Da hat die Bourgeoisie in der BRD die Macht einfach übernommen jetzt. Und das ist dann vielleicht verschüttet worden durch den Mauerbau oder ich weiß nicht, in welchem Verhältnis das zum Mauerbau steht. Jedenfalls hat sich die DDR hier ja nur nach Kräften gewehrt gegen diese Versuche, sie ausbluten zu lassen, dadurch, dass die Bürger immer weiter abwandern konnten in den Westen. Und ja, da musste also die Mauer gebaut werden, was nicht so schön war, eine Stadt zu spalten, aber was ja nur Ausdruck dieses Klassenkampfs ist, was nur Ausdruck der sowieso existierenden Realität ist, dass da diese Spaltung ist in der Gesellschaft zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse. Und solange dieser Kampf nicht zu Ende geführt wird, die Bourgeoisie als Klasse erledigt ist, hinweggefegt ist, auf dem Müllhaufen der Geschichte landet, die Klasse, also nicht die einzelnen Menschen, sondern diese Klasse soll da nicht mehr existieren. Also, ja, solange dieser Kampf noch fortschwelt, ist es ja auch gut, den zuzuführen. Und da, dass der auch so eine materielle Ausdrucksform findet, wie in dieser Mauer, die ganz klar symbolisiert, ja, da gibt es eine Spaltung. Und heute haben wir die leider nicht mehr, obwohl die Spaltung natürlich tiefer ist denn je. Aber scheinbar sind wir eine Nation, ein Volk. Ja, wir als Deutschland sind so geeint oder als Europa. Wir sind die EU und schotten uns ab gegen diese Flüchtlingsströme. Und das ist dieser EU-Nationalismus, der die eigentlichen Realitäten verdeckt. Dass wir Proletarier, ja, unseren Hauptfeind in der Bourgeoisie haben. und nicht in irgendwelchen Ausländern oder Flüchtlingen oder sowas. Aber weiter im Text, oder ja, hier reingelesen in diesen Text vom August 1961. Die Diktatur der westdeutschen Bourgeoisie ist in ein neues Stadium getreten. Hinter dem goldenen Vorhang der Konjunktur hat das Finanzkapital, beobachtet von wenigen, in aller Ruhe die Hebel der Macht besetzt. Ihm gehören die Posten des Staats, des Heers, der Polizei, der Justiz. Ihm gehören die publizistischen Apparate. Der Prozess der gesellschaftlichen Gegenrevolution ist abgeschlossen. Jetzt hebt sich der goldene Vorhang und über die Szene geht als scheußliches Satirspiel die ideologische Gegenrevolution. Also erst die gesellschaftliche, dann die ideologische Gegenrevolution. Die Maulfreiheit, dieser schöne Luxus, ist zu Ende. War es längst erlaubt, Verbrechen zu begehen, so ist es von nun an untersagt, Verbrechen Verbrechen zu nennen. Die sozialistische Literatur ist zu einem Ressort der Büttel geworden. Was heißt das nochmal genau? Büttel? Momentchen. Büttel, Gerichtsbote, Häscher, Ordnungshüter, Polizist, Schergel, Fronbote, Gerichtsdiener. Ja, Büttel. Einfach so ein Angestellter, niedriger Angestellter, so stelle ich mir auch vor, Büttel hat etwas Abwertendes. Aber trotzdem etwas obskur, dieser Einstieg hier, aber ganz herzergreifend, ganz wunderbar, dieser Text hier. Nicht mehr hinlänglich ist deshalb die Feststellung, dass in beiden deutschen Staaten die Freiheit der Äußerung relativ sei. Dass es überall möglich sei, einiges zu sagen und unmöglich, alles zu sagen. Die sozialistische Literatur ist doch kein beliebiger, quantitativ fassbarer Teil der Literatur. Diese sozialistische Literatur ist doch die wahrhaftige Literatur. Unterdrückung der sozialistischen Literatur, das heißt doch, alles darf gesagt werden, nur was stimmt, nicht. Das ist doch, wie wenn die Mathematik verboten wird. Das allein ist schon totale Unfreiheit. Und dennoch ist es erst der Beginn. Der Unterdrückung der Wahrheit folgt die Unterdrückung der Halbwahrheit, folgt der Kampf gegen die Literatur der kleinbürgerlichen Demokratie. Viele westdeutsche Schriftsteller missbilligen unseren Weg. Aber ihr Ziel, ein friedliches und vernünftiges Zusammenleben aller Menschen, eine freie, reiche und würdevolle Organisation jedes einzelnen Geistes, das ist auch unser Ziel. Um dieses Zieles willen werden sie verfolgt. Im Rheinstaat ist der Zustand eingetreten, den Helvetius formuliert. Man findet nur in verbotenen Büchern noch Wahrheit. In den anderen wird gelogen. Der Rheinstaat ist also die BRD. Zweitens. Ich sagte schon und sagte mit geringer Zufriedenheit, dass die Schriftsteller Westdeutschlands in ihrer unrühmlichen Mehrzahl die DDR nicht als ihren Verbündeten ansehen. Vor ihren aufgerissenen Augen türmen sich die braunen Wellen und sie ergreifen nicht den Rettungsring. Wer trägt die Schuld? Der Nazikapitalismus hinterließ auf deutschem Boden zerfetzte Leiber, zerschmissene Brücken, verdorbene Gehirne. Die Menschen sind wieder nachgeboren, die Brücken wieder errichtet. Aber die Gehirne? Können wir feststellen, dass die Gehirne aller Deutschen gereinigt sind? In den Köpfen der westdeutschen Schriftsteller wirkt das schlimmste Nazi-Gift, die Unfähigkeit, politisch zu denken. Die intellektuelle Opposition hat sich wieder formiert, aber sie hat den Gebrauch ihrer besten Waffen verlernt. In den letzten Monaten, durch den Meinungsterror in die Ecke gedrängt, haben die drüben wieder zu kämpfen begonnen, doch sie kämpfen mit nackten Händen. Sie äußern sich zu gesellschaftlichen Fragen, aber vom privaten Standpunkt. Betrachten wir einmal die Äußerung eines Säuglings. Wenn ihm etwas wehtut, quäkt er. Wenn ihm etwas wohltut, grinst er. Er untersucht nicht die Gründe seines physischen Befindens und nicht die Folgen. Er freut sich der Wärme, wenn das Haus brennt, und er klagt über die Bitterkeit seiner Medizin. Die Wahrheit seines Geschreis ist eine bloß innere. Sie verstehen die Analogie. Ich meine, die Verlautbarungen jener 21 SPD-Wähler ähneln verzweifelt solchen Verlautbarungen aus der Wiege. Wir haben keinen Grund, die subjektive Ehrlichkeit unserer linkselbischen Kollegen zu bezweifeln, wohl aber die objektive Beschlagenheit. Ihr Mut ist oft groß, ihre Kenntnisse sind stets klein. Es ist nicht ihr Gewissen, womit es hapert, es ist ihr Wissen. Sie hören die Glocke der Menschlichkeit läuten und glauben, sie hänge in Schöneberg. Schöneberg, denke ich, also in West-Berlin. Wenn wir aber die Schuld an diesem tragischen Nicht-Zueinander-Finden erörtern, dann haben wir auch Grund, unsere eigenen Handlungen kritisch anzusehen. Haben wir es in den Bedrängnissen der Übergangsperiode vermocht, den westdeutschen Schriftstellern das Bild des sozialistischen Realismus in seiner gewaltigen Größe, Tapferkeit und Lebensfülle vor die Augen zu stellen? Haben wir nicht oft mit ihnen unter ihrem intellektuellen Niveau geredet und über ihrem politischen? Haben nicht auch wir gelegentlich das Wasser tiefer gegraben? Ja, diese Rede hält er also vor der Akademie der Künste, das ist im August 61. Genau, Schöneberger Rathaus seit 1949 Westberliner Regierungssitz. Genau, deshalb, die denken eben, ja, das ist die Glocke der Menschlichkeit. Die armen Westberliner müssen hier beschützt werden, weil sie eingeschlossen sind von der DDR, wo eigentlich klar ist, es ist ein infames Verbrechen, was da vor sich ging, dass der Sowjetunion eigentlich gestohlen wurde, es weggenommen wurde, sie um die Früchte ihres Siegs gegen die Nazis gebracht wurde durch die schamlose Politik der USA und ihrer Verbündeten, vor allem dann Adenauer Deutschlands. Und ja, warum sollten die Sowjets nicht auch ganz Berlin bekommen, wenn sie Berlin erobert hatten? Und die Amis oder ja mit ihren anderen Verbündeten sowieso nur deshalb in der Normandie eingefallen waren, um die Sowjets nicht allein Deutschland übernehmen zu lassen. Also ja, es wäre logisch gewesen, die Sowjets hätten Deutschland ganz allein beherrscht, aber mindestens zumindest Berlin wäre ihnen einfach zugestanden. Das hätte uns auf einen sehr viel glücklicheren historischen Pfad geführt, wenn einfach die USA da nicht ihre Finger im Spiel gehabt hätten. Und es ist so interessant, was Hax dann schreibt in einem späteren Essay, dass England ja auch auf einer Insel liegt und damals um 1800 dieses größte Weltreich hatte, das Imperium war. Und ist, der Vorteil ist ja, man liegt auf einer Insel, man kann überall in der Ferne, in China, in Indien, diese Kriege führen lassen und bezahlen lassen und ja, damit die eigene Bourgeoisie ihren Handel treiben kann, Waffen verkaufen, aber vor allem ja, diese Handelsgebiete erschlossen bleiben, erschlossen werden die Arbeitskräfte zur Verfügung stehen für die englische Bourgeoisie. Aber man muss ja nicht selber dort vor Ort auftreten. Man ist ja geschützt auf einer eigenen Insel. Der Krieg wird schon nicht zu uns kommen. Und so, ja, das ist eben so ein historischer Zufall, wenn man das Glück hat, auf so einer Insel zu leben. Aber so ist auch die Position der USA, sagt er. Auch das ist im Großen und Ganzen eine Insel. Auch wenn es eine sehr große Insel ist, Amerika ist doch anders als, ja, ist doch immer deutlich kleiner als Eurasien, sogar mit Afrika verbunden, ja. Das hängt ja alles zusammen, wenn ich da nicht komplett irre. Ist ja auch Afrika keine Insel, dann gibt es noch die Landbrücke nach Asien. Also das ist eigentlich dieser Weltkontinent Eurasien und Afrika. Und ja, aber Amerika kann es eben auch machen, wie die Engländer damals im 18., 19. Jahrhundert, dass sie überall Kriege führen lassen, dafür bezahlen, aber nicht vor Ort auftreten. Klar ist Amerika im Zweiten Weltkrieg dann auch ein bisschen aufgetreten am Schluss, als eben unumkömmlich wurde, im Pazifik gegen die Japaner zu kämpfen und dann in Europa auch. Aber erstmal sagen sie eben, sollen die Russen hier ihre Menschen opfern, millionenfach. Und ja, erst dann, wenn es darum geht, die Beute dieses besiegten Nazi-Deutschlands dann zu verteilen, erst dann tritt Amerika auch auf den Plan. Aber ja, also die Glocke der Menschlichkeit hängt sicher nicht in Schöneberg. Es ist sicher nicht rechtmäßig, dass dieses West-Berlin dann irgendwie noch zur BRD gehören sollte und dass generell die Sowjetunion hier nur so einen kleinen Teil von Deutschland zugesprochen bekam. Aber nun dritter und letzter Abschnitt dieser Rede. Dann kann ich auch schon enden für heute. Das Los der Heimatlosigkeit ist hart. Am härtesten ist es, wenn ich nicht irre, für den Schriftsteller. Wie alle hochkomplizierten Maschinen ist der Schriftsteller hochempfindlich für äußere Erschütterungen. Er ist für den Kampf gemacht, nicht aber für den Existenzkampf. Er ist das Wesen, das sich von allen am schwersten verständlich machen kann. Wie sehr quält ihn die Unvollkommenheit der Kommunikationsmittel.
Wie verlassen ist er, wird ihm auch noch sein armes Werkzeug geraubt, die Sprache. Das Los der Heimatlosigkeit ist hart für den Schriftsteller und kein trifft es schneller als ihn. Die Not kommt über ein Land, über ihn kommt sie zuerst. Diese Leute ziehen das Unglück an wie die Weide den Blitz. Mit Freude also kann ich hier und nicht nur in meinem eigenen Namen sagen, Schriftsteller deutscher Sprache, ihr habt eine Heimat. Es gibt ein Land, das eure Sprache redet, das eure Ziele billigt und eure Leiden versteht. Da sind noch solche, die sich zur heimatlosen Linken zählen. Aber dieses Wort ist nichts als eine der Schlingen, die der Fallensteller ihnen hingelegt hat. Es hat keinen Inhalt. Einer, der links ist, ist nicht heimatlos. Die Linke hat in Deutschland eine Heimat. Auch die Rechte, mit der der Schriftsteller in angeborener Feindschaft lebt, hat ihren Machtbereich. Aber der ist merklich kleiner, merklich eng geworden. Der nächste Reichskanzler, mag sein Name Strauß oder Brandt oder wie immer lauten, wird nur noch ein halbierter Tyrann sein. Ein Huhn ist kein Vogel und ein Hitler ohne Deutschland ist kein Hitler. Genau. Strauß oder Brandt stehen weiterhin an der Spitze dieses imperialistischen Staats, dieses Nachfolgestaats des Nazistaats, aber irgendwie ist ihnen die Macht über das Volk entglitten. Das hängt jetzt mit dem ersten Kapitel dieser Rede zusammen, wo es hieß, die westdeutsche Bourgeoisie hat die Macht übernommen. Ja, ist interpretiere ich also so, dass am Anfang, klar, durch den Sieg der Alliierten ist natürlich ein gewisser Machtverlust der Bourgeoisie, die dadurch ja auch erstmal besiegt ist, die mit den Nazis so koaliert hat, aber dann langsam schleicht sie sich doch wieder ein in die politische Macht und besetzt da alle Hebel. Und jetzt ist dann auch egal, wer nach Adenauer rankommt. Es bleibt sich eigentlich gleich Strauß oder Brandt. Ja, ihm gehört ja sowieso nicht mehr ganz Deutschland. Also nicht wie zu Hitlers Zeiten, dass wirklich das ganze Volk, das ganze Land dieser politischen Macht untergeordnet ist, sondern jetzt ist wieder wirklich die wirtschaftliche Macht oben und wie Marx es lehrt, geht von ihr alle Gewalt aus oder leitet sich von ihr ab. Also ein Hitler ohne Deutschland ist kein Hitler. Wir geben allen deutschen Schriftstellern, die nicht die Menschlichkeit verraten haben, eine Heimat. Was kann das heißen, wenn es etwas heißen soll? Es heißt, dass wir ihnen eine Resonanz geben, dass wir sie drucken und lesen. Es heißt, dass wir ihnen Informationen geben, dass wir mit ihnen reden, immer und an jedwedem Ort. Es heißt, dass wir ihren Kampf unterstützen, mit geistigen und politischen Waffen. Es heißt natürlich, dass sie bei uns Schutz und Sicherheit finden, wenn es dahin gekommen sein wird, dass man nicht nur ihren Ruf mordet, sondern ihren lebendigen Körper, dass man sie nicht nur am Schreiben hindert, sondern am Vorhandensein. Ich meine, wir sollten ihnen diese Hilfe ohne Bedingungen antragen, also nicht als Belohnung für vorhergegangene Reue oder Sinnesänderung. Sie verlangen Geistesfreiheit, das ist fast zu viel in unserer Barrikadenzeit. Ich würde anraten, sie ihnen in möglichst reichem Maße zu gewähren, mit der Großmut des Siegers und mit der Geduld des Listigen. Erfahrungen überzeugen, Ermahnungen verhärten. Die westdeutschen Schriftsteller sind von uns eingeladen. Sie und wir sind eine Literatur, auch wenn Sie und wir im Moment zwei Literaturen schreiben. Wir werden uns von ihnen nicht trennen, auf die Gefahr hin, dass ihnen unsere Gesellschaft unangenehm ist. Wir achten auch die unter ihnen, die uns noch missachten. Fragen Sie einen betrogenen Liebhaber nach dem Grund seiner zähen Anhänglichkeit an eine Treulose, sagt Diderot, und Sie werden erfahren, warum ein Schriftsteller so zäh an einem anderen Schriftsteller von hervorragendem Talent hängt. Ja, etwas obskur ist auch dieser Schluss, also dass Hax irgendwie doch an diesen westdeutschen Schriftstellern hängt, auch wenn sie treulos sind, auch wenn sie irgendwie nicht richtig zu politischem Denken in der Lage sind. Die braunen Wellen türmen sich auf vor ihren Augen, aber sie wollen nicht flüchten in die sozialistische DDR. Ja, was muss denn noch alles passieren? Ist nicht ganz zu begreifen, was mit ihnen los ist, aber gut. Ja, mit diesem Text kann ich es dann auch für heute gut sein lassen. Ich war ein bisschen ermüdet, wirklich. Aber es gibt hier noch einige Texte, die ich behandeln wollte. zum Beispiel über Wieland, den Dichter, wo ich mich schon mal fragte, wer ist das überhaupt Wieland, zu Zeiten Goethes, aber heute irgendwie totgeschwiegen. Der hat damals gelebt in Thüringen, an der Ilm, irgendwo saß er dort, ja, irgendwo dort bei Weimar auch, wo Goethe war, oder in Jena. Aber das ist sehr interessant, was über Wieland schreibt, der ein Chronist, ein Kommentator der Französischen Revolution war und die eben gut gießen hat, im Großen und Ganzen sagt er, ja, es gibt jetzt einfach keinen Weg zurück mehr zum alten Aberglauben, resümierte er nach 10 Jahren Französischer Revolution. Und so ist ja auch diese Revolution und was Napoleon dann aus ihr gemacht hat, eben ein großes Menschheitsprojekt wie das Römische Reich und eben ja, ein Projekt des Fortschritts und der Kultur im Gegensatz zur Nazi-Barbarei, die die Unmenschlichkeit, die ja, nicht vorhandene Gesittung, die Verkehrung der Zivilisation bedeutet. Und ja, das ist ein sehr guter Text über Wieland. Dann gibt es noch einen Text über verschiedene Epochen, die Epochen der Menschheitsgeschichte, Feudalismus und dann der Imperialismus, den Hax eben sehr spät datiert. Eben noch nicht im 18., 19. Jahrhundert, als sich der Kapitalismus erst von England dann über die ganze Welt ausbreitete, sondern erst dann, ja, wie es da hieß, 1893, obwohl da jetzt nicht das mit dem Imperialismus vorkam, aber da ging es ja auch nur um die Kunst, um die Schriftstellerei. Aber ich denke, genau das ist sein Punkt, den er dann in diesem historischen Text darlegt, dass er dem Imperialismus sagt, er existiert etwa seit 100 Jahren, also etwa seit um 1900 herum. Und ja, wann wird es Zeit sein, wann wird er den Abgang machen? Es hängt eben davon ab, ob die Menschheit ihn für unerträglich hält. Und das wiederum hängt davon ab, wie stark sind denn die propagandistischen Bollwerke, die da noch halten. Und ich denke, es ist heute noch relativ stark. Wir sind hier wirklich jemand wie ich, hätte allen Grund, eigentlich zufrieden zu sein mit dem Status quo und diesem Staat, der mein Eigentum so schützt. Aber es gibt so viele Besitzlose eigentlich, so viele ohne Perspektive, die so viel mehr Grund hätten zu rebellieren und zur Revolution zu blasen als ich. Also, warum machen die das alle nicht? Ich erkläre es mal so, dass diese propagandistischen Vorkehrungen und Instrumente der bürgerlichen Klassenherrschaft sind noch sehr, sehr stark. Es ist, ja, jetzt erstmal die geistige Arbeit gefordert, auf die Historie zu blicken, die DDR vor allem hier in Deutschland und da eben zu erfragen, was, ja, wie ist da unsere heutige Haltung dazu, was können wir daraus lernen, wie können wir uns dazu bekennen. Und sich dazu bekennen ist wichtig, auch wenn diese Nationalhymne, wie Hax schreibt, auch ja nicht frei von seinem Tadel ist, weil da nämlich steht Deutschland eigentlich Vaterland. Und das ist sehr interessant, wie Hax die Nachkriegsgeschichte interpretiert. Das also sagt, die Russen ja, haben auch immer so mit der DDR gefremdelt, waren gar nicht so richtig froh darüber, dass jetzt endlich mal mit der Tschechoslowakei und der DDR zwei voll entwickelte kapitalistische Länder in ihren Geltungsbereich kamen, sondern sie haben die DDR nie als ein wirkliches Brudervolk behandelt, sondern als ein Faustpfand gegen den Westen, wo sie irgendwie noch mehr raushandeln konnten. Das macht er den Russen da zum Vorwurf. Und genau, dass deshalb Becher war irgendwie dieser Johannes Becher, irgendwie so ein hoher Kulturbeamter in der DDR, damals in der Anfangszeit, der hat diese Hymne geschrieben, aber dass da irgendwie auch schon der Einfluss der Russen dahinter steckte. Zum Beispiel mit dieser Zeile Deutschland einig Vaterland. Sagt der Hax dann 1990, ja, jetzt merkt man erst, was für ein Schund in dieser Hymne drinsteht. Was es eigentlich bedeutet. Ja, warum schreibt man das da rein, wenn doch damals 1949 klar war, jetzt haben wir erstmal die deutsche Teilung. Wie soll das gehen? Die imperialistischen Staaten, die sich jetzt so potent fühlen mit der USA an der Spitze, die werden darauf nicht eingehen, irgendwie auf eine Einigung wieder, das liegt jetzt irgendwie in Ferne, aber immerhin, wir müssen halt hier diesen sozialistischen Staat aufbauen. Aber ja, irgendwie gab es dann doch diese Tendenz nach Stalin dann, ja, hat eben die politische Degeneration angefangen mit Khrushchev und Brezhnev und dann Gorbatschow. Aber das ist ja nicht schlimm, das sind die historischen Bewegungen, die Geschichte. Im Sozialismus ist mal ein schlechter Herrscher an der Macht, aber ein gutes, wie Nietzsche über das Römische Reich schreibt, es war ihm so gebaut, dass auch gute, extrem schlechte Kaiser überlebt. Also das System ist so stark gebaut, dass das überleben muss. Und da ist eben der Punkt, der Sozialismus ist ein viel besseres System, auch wenn er da jetzt gegen diese Kontrrevolution-Attacken dann von Gorbatschow und Khrushchev nicht überlebt hat. Aber ja, trotzdem ist er auf lange Sicht deutlich resilienter, wenn wir es da neu versuchen, neu und besser aufbauen. Aber ja, mehr will ich jetzt, kann ich jetzt auch nicht sagen, bin erschöpft. Und ja, muss hier einfach schnell zum Schlusspunkt kommen. Heute war es einfach so ein Automatismus zu podcasten. Ich wusste, ich muss mir neue Kraft, neue Energie besorgen und kann sie nur hierher bekommen von meiner Droge, dem Podcast. Und mit diesen süchtigen Worten kann ich euch hoffentlich auch anfixen. Und ihr seid ja auch eine ganz empfindliche, sensible Maschine. Als Podcaster ist man auch so ein Künstler. Ja, so auch ich. Frage mich manchmal, warum kann man nicht so viel ausdrücken, die Mängel der Kommunikationsmittel, die Begrenztheit der Kommunikationsmittel, die macht man auch zu schaffen, genau wie Hax da schrieb. Ich weiß nicht, warum habe ich nur dieses auditive Signal hier zur Verfügung, da soll alles reinkodiert werden, was ich euch ja mitteilen wollte, war eigentlich viel mehr. Aber gut, damit lassen wir es dann einfach gut sein, denn dann hilft mir noch zu schweigen. Damit verabschiede ich mich, verlasse ich euch, meine Schäfchen, und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tischlein, deck dich.